Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung Biopolitik, Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie. Ganz besonders herzlich begrüße ich Herrn Professor Robert Spähmann. Der die Säule dieser Ringvorlesung ist, denn er hat als erster zugesagt und nach seiner Zusage habe ich das weitere Programm vorbereitet. Ich begrüße auch die Herren Bischöfe, Erzbischof Josef Tschitschinski aus Lublin und Weihbischof Andreas Laun aus Salzburg, auch die vielen Kollegen aus der Universität, aus nicht-theologischen Disziplinen. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen, warum ich zuallererst Herrn Spähmann eingeladen habe. Er hat schon 1974 in der Diskussion um die erste Fristenregelung, mit der die Abtreibung in Deutschland legalisiert wurde, unübertroffen klar geschrieben in dieser Reihe Kirche und Gesellschaft, die Fristenregelung würde erstmalig seit 1949 die Legitimität des Staates in ihren Grundlagen antasten. Mit der Fristenlösung würde unser Staat aufhören, ein Rechtsstaat zu sein. Das ist der Grund, weshalb die christliche Gesellschaftslehre, also meine Disziplin an der Universität Osnabrück, genötigt ist, sich mit diesen Themen des Lebensschutzes zu befassen, mit denen sich die Kirche und die Moraltheologie immer schon befasst haben, aber nicht die christliche Gesellschaftslehre, ihre Pflicht, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ihre leider noch weithin ignorierte oder nicht erkannte Pflicht liegt darin, dass die Legalisierung der Tötung Unschuldiger die Grundlagen des Rechtsstaates in Frage stellt. Herr Spähmann hat dann auch 1991 bei der zweiten großen Reformdebatte nach der Wiedervereinigung sich vehement gegen den Paradigmenwechsel ausgesprochen, den Paradigmenwechsel, der vom Verbot der Abtreibung im Strafrecht absah und sagte, jetzt führen wir die Beratungspflicht ein, mit der ungeborenes Leben sich besser schützen lässt als mit dem strafrechtlichen Verbot. Wir wissen alle heute und wir wissen durch die Entwicklung der Abtreibungsstatistik, dass dem nicht so ist. Er hat die Beratungspflicht für Abtreibungswillige eine Entmündigung genannt. Ein Entscheidungsrecht der Frau, auch gegen das Leben, und das ist der Zweck dieses Paradigmenwechsels gewesen, entlaste die Frau. Entlaste nicht die Frau, sondern entlaste den Mann und die Mitwelt. Das war seine These. Ein drittes Mal war er einer der wichtigsten Sprecher in den Kontroversen um das Abtreibungsstrafrecht, als innerhalb der Kirche über den Beratungsschein diskutiert wurde. Niemand hat so klar wie er deutlich gemacht, dass der Beratungsschein eine Cooperatio ad formalis, also eine Mitwirkung an einer verwerflichen Tat ist, dass hinter dem Beratungskonzept eine konsequenzialistische Ethik steht. Er hat deutlich gemacht, dass es Handlungen gibt, deren Verwerflichkeit auch ohne Kenntnis der Umstände und der Absichten des Handelnden erkennbar ist, dass diese Handlungen immer schlecht sind. Die Unterscheidung zwischen unbedingten Unterlassungsgeboten, du darfst Unschuldige nicht töten, und unbedingten Handlungsgeboten, du sollst Schwangeren helfen. Diese Unterscheidung ist wesentlich in einer ethischen Betrachtung aller Probleme des Lebensschutzes. Die Rettung noch so vieler Leben kann zwar das Opfer des eigenen Lebens verlangen, aber nie die absichtliche Tötung des Lebens eines Unschuldigen rechtfertigen, schrieb er in seinem Buch Personen. Herr Spähmann war die Person in Deutschland, nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Publizistik, die den Stummen wirklich eine Stimme gab. Dafür sind wir ihm alle zu Dank verpflichtet. Zu seiner Biografie finden Sie einiges in der Broschüre der Ringvorlesung. Für die, die die Broschüre nicht haben, darf ich noch einmal in aller Kürze sagen, 1927 in Berlin geboren, in Münster 1952 bei Joachim Ritter promoviert, wiederum in Münster 10 Jahre später habilitiert und seit 1962 ordentlicher Professor für Philosophie, zunächst in Stuttgart, in Heidelberg und seit 1972 an der Universität München, natürlich inzwischen emeritiert, Ehrendoktor verschiedener Universitäten, immer noch sehr aktiv. Herr Spähmann, ich freue mich, dass Sie bei uns sind und darf Ihnen das Wort geben.
Lieber Herr Speaker, vielen Dank für die außerordentlich freundliche Begrüßung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Person ist nicht ein sogenannter sortaler Ausdruck. Das heißt, ein Ausdruck, durch den Individuen einer bestimmten natürlichen Klasse von Gegenständen zugeordnet und als Exemplar eben dieser Art identifiziert werden kann. Um zu wissen, ob jemand ein Jemand ist, das heißt eine Person, und nicht ein Etwas, also eine Sache, müssen wir ihn oder sie bereits als Lebewesen einer bestimmten Art identifiziert haben, also zum Beispiel als Mensch. Person ist aber auch kein Gattungsbegriff, wie zum Beispiel der des Säugetiers, unter den eine Vielzahl von Artbegriffen subsumiert werden. Person ist vielmehr, wie Thomas von Aquin schreibt, ein Nomen Dignitatis, ein Würdename. Jemanden als Person, eine Person nennen, heißt, ihm einen bestimmten Status zu erkennen, und zwar den Status eines Selbstzwecks. Der Begriff des Selbstzwecks ist uns geläufig durch den kategorischen Imperativ Kants. Ich zitiere, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen niemals nur als Mittel, sondern immer zugleich auch als Zweck gebrauchst. Dieser Imperativ verbietet nicht jede Instrumentalisierung, jeden Gebrauch als Mittel. Wir instrumentalisieren uns dauernd gegenseitig und wir brauchen uns als Mittel, jeder den anderen. Wer mir etwas verkauft, braucht mich als Mittel, um Geld zu verdienen, und ich brauche ihn als Mittel, um das zu bekommen, was ich kaufen möchte. Kant sagt, niemals jemanden nur als Mittel gebrauchen. Diese Instrumentalisierung, von der ich spreche, muss prinzipiell eine wechselseitige sein. Wir dürfen Personen nicht reduzieren auf den Status bloßer Mittel für unsere Zwecke. Daraus folgt zum Beispiel ein Verbot der Sklaverei. Der Grund für dieses Verbot liegt darin, dass der Mensch als vernünftiges und folglich freies Individuum sich selbst Zwecke setzen, dass er imstande ist, sich selbst Zwecke zu setzen und auf eigene Zwecke aus Einsicht in die Gerechtigkeit verzichten kann. Das heißt, ein Mensch kann Pflichten übernehmen. Ein Wesen, das Pflichten übernehmen kann, hat auch Rechte. Deshalb hat er einen Anspruch darauf, nur solchen Handlungsfolgen ausgesetzt zu werden, die ihm gegenüber gerechtfertigt werden können. Personen sind als freie Wesen Subjekte von Rechtfertigungsansprüchen. Ich muss etwas um Ihre Geduld bitten. Sie können sich rasch schon den Einwand machen, ja, aber für Babys gilt das ja alles nicht. Darüber werde ich im zweiten Teil des Vortrags sprechen. Zunächst einmal spreche ich darüber, was wir mit Person meinen. Und wir können den Personenbegriff nicht gewinnen aus der Betrachtung von Ungeborenen oder Säuglingen, sondern von normalen, erwachsenen Menschen. Ich sagte, dass uns der Begriff des Selbstzwecks geläufig ist durch Kant. Tatsächlich ist diese Idee älter. Bei Thomas von Aquin heißt es lapidar, homo naturaliter et liber et propter se ipsum existens. Der Mensch ist frei und um seiner selbst willen existierend. Zweitens, freie Wesen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu ihrer Wesenheit, zu ihrer Natur, zu ihrem qualitativen So-Sein ein anderes Verhältnis besitzen als andere Lebewesen. Sie sind nicht bloß Exemplare, Beispiele ihrer Art, der sie dann von einem äußeren Beobachter zugeordnet werden können, sondern sie stehen in einem subjektiven Verhältnis zu ihrer Natur, zu ihrem qualitativen So-Sein. Sie sind, könnte man sagen, sie sind nicht ihre Natur, sie haben ihre Natur. Sie sind auch nicht, wie Sartre meinte, reine, wesenlose Subjektivität, die sich erst ein So-Sein gibt. Sie haben schon ein So-Sein. Sie sind ausgestattet mit natürlichen Eigenschaften, mit einem Erbe. Sie haben ein So-Sein, aber sie sind mit diesem nicht einfach identisch. Ihr Sein ist das Haben einer Natur. Darum haben die Menschen immer bei Ovid, ebenso wie in den Märchen der Völker, geträumt oder bei Kafka, von Metamorphosen, in denen Menschen sich in andere Wesen verwandeln und, das ist das Interessante dabei, doch sie selbst bleiben. Es gibt sogar Träume dieser Art. Ich erinnere mich selbst an Träume, wo ich jemanden begegne und ich weiß, das ist der und der Mensch. Er sieht vollkommen anders aus. Er hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit diesem Menschen. Ich weiß aber, er ist dieser Mensch. Gut, das ist nur ein Traum. In Wirklichkeit gibt es das nicht. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt dies denken können, jemand sei identisch derselbe, obwohl sein ganzes So-Sein ein anderes ist, zeigt, welche besondere Bewandtnis es mit Personen hat. Im Unterschied zu allen anderen Dingen und Lebewesen verhalten sich Personen zu dem, was sie sind. Wer sie sind, fällt nicht zusammen mit dem, was sie sind. Harry Frankfurt hat in einem berühmten Aufsatz darauf hingewiesen, dass Menschen nicht einfach wünschen, was sie wünschen. Sie können vielmehr wünschen, andere Wünsche zu haben. So zum Beispiel der Drogensüchtige. Er wünscht unbedingt an Stoff zu kommen, aber er wünscht, diesen Wunsch nicht zu haben. Frankfurt spricht, und manche Menschen sind mit ihrem Aussehen unzufrieden. Sie sind auch ärgerlich über ihren Charakter in mancher Hinsicht. Frankfurt spricht von Secondary Volitions. Personen können solche Secondary Volitions haben. Darum können Personen versprechen, das heißt, sie können ihr eigenes künftiges Wollen dadurch festlegen, dass sie einem anderen einen Anspruch darauf einräumen, dass sie etwas Bestimmtes wollen werden. Wenn ich jemandem verspreche, dass ich übermorgen das und das tue, ihm besuche, etwas für ihn erledige, dann heißt das, ich warte nicht ab, ob ich übermorgen dazu Lust habe, sondern ich entscheide jetzt schon, was ich übermorgen wollen werde. Denn auch wenn ich übermorgen keine Lust mehr dazu habe, so werde ich es übermorgen doch wollen, weil ich es nämlich versprochen habe. Und das ist ein spezifisch personaler Akt. Übrigens gehören dazu immer zwei. Ich werde nachher noch davon sprechen, dass Personen nur im Plural vorkommen. Ich kann nur einem anderen etwas versprechen. Ich kann mir nicht selber etwas versprechen, denn von diesem Versprechen kann ich mich ja jederzeit entbinden. Insofern ist das Versprechen sich selbst gegenüber nicht ernst zu nehmen. Man kann Gott auch etwas versprechen, aber nicht sich selbst. Und das gilt auch für einen anderen Akt, der charakteristisch ist für Personen. Das ist die Verzeihung. Man kann Personen verzeihen. Man muss sie nicht festlegen darauf, dass sie genau die sind und immer sein werden, die das und das getan haben. Wir können und müssen dem anderen erlauben, seine Taten von sich zu werfen, zu bereuen, ein anderer zu sein. Übrigens gehören auch hier wieder zwei dazu. Es gibt die dumme Redewendung, das kann ich mir selbst nicht verzeihen. Darauf antworte ich immer, du kannst dir selbst sowieso überhaupt nichts verzeihen. Das ist auch eine Einbildung und ein Hochmut, zu denken, man könnte sich selbst etwas verzeihen. Man kann sich nur verzeihen lassen. Drittens, unser Personenbegriff ist im Unterschied zu dem Personenbegriff der Antike geprägt durch die christliche Theologie. In der Antike bedeutet Person die Maske des Schauspielers. Das haben wir heute noch auf unseren Theaterzetteln, da steht die Personen und ihre Darsteller. Die Person ist die Rolle. Der Darsteller ist das, was wir heute eigentlich Person nennen, nämlich der Mensch, der diese Rolle spielt. Aber das ist der antike Personenbegriff. Unser Personenbegriff hat eine ganz andere Geschichte. Er stammt ursprünglich aus der Grammatik, wo wir in erster, zweiter und dritter Person sprechen. Und dieser Sprachgebrauch ist von Tertullian übernommen worden. Und er spielt in der christlichen Theologie eine große Rolle, einmal in der Trinitätslehre, wo geglaubt wird, dass Gott eine Wesenheit ist in dreifacher Weise derselbe. Man könnte nicht mal sagen in dreifacher Ausfertigung, das wären dann schon wieder drei Götter, sondern es ist ein Gott. Aber diese eine Natur ist realisiert in drei Personen. Und in der Christologie ist der Glaube umgekehrt. Es gibt eine göttliche Person, die zwei Naturen hat, die göttliche und die menschliche. Also auch hier ist der Gedanke der, die Person kann eine Natur haben, sie ist nicht ihre Natur. Wenn wir das und diese christlichen Lehren haben vorbereitend gewirkt für den modernen Personenbegriff, für unseren Personenbegriff, wie wir ihn heute haben. Wenn wir das bisher Gesagte bedenken, dann könnte sich der Schluss nahelegen, die Anerkennung von Menschen als Personen abhängig zu machen vom tatsächlichen Vorhandensein derjenigen Eigenschaften, durch die Personalität definiert ist. Es scheint nahezulegen, nur Wesen als Personen zu betrachten, die tatsächlich über so etwas wie Selbstbewusstsein verfügen, also über ein bewusstes Verhältnis zu sich und zu ihrem Leben. In den Debatten der letzten Jahrzehnte ist diese Forderung auch immer wieder erhoben worden. Das heißt, man hat Embryonen, Kleinkindern, geistig Schwerbehinderten und Altersdementen das Personensein abgesprochen und verlangt, in den Verfassungen der europäischen Länder ebenso wie der UNO den Begriff der Menschenwürde durch den der Personenwürde zu ersetzen. Übrigens ist da größte Aufmerksamkeit geboten, weil in den Papieren, die von Brüssel kommen, die Menschenrechte artikulieren, immer häufiger der Begriff Personen benutzt wird. Und da ist großes Misstrauen geboten, denn dahinter steht bereits die Intention, den Begriff der Person abzutrennen vom Begriff des Menschseins. Nun ist diese Denkrichtung, die sagt, also Personen sind Wesen, die nun tatsächlich diese Eigenschaften auch haben, nicht ohne jede Verwurzelung in der europäischen Tradition. Sie hat zwar den größten Revolutionär Immanuel Kant gegen sich, davon werde ich noch sprechen, aber sie hat eine gewisse Stütze bei Thomas von Aquin. Der glaubte, alle Menschen außer Jesus Christus hätten in den ersten Dekaden ihrer embryonalen Existenz zunächst eine animalische Seele, die Gott dann durch einen Schöpfungsakt, durch eine menschliche, also personale Seele ersetze, sodass ein Wesen in den ersten 40 Tagen keine Person ist. Er hat trotzdem die Abtreibung verurteilt, aber nicht als Tötung einer Person. Diese Auffassung hat heute aus wissenschaftlichen Gründen kaum mehr Anhänger. Wir wissen heute von der Kontinuität der Entwicklung des Menschen, vom ersten Augenblick nach der Zeugung bis zu dem erwachsenen Menschen. Immer dominierender aber ist das Personenverständnis von John Locke geworden. Locke will sein ontological commitment, also seine Verpflichtung auf eine bestimmte Ontologie, strikt auf die Inhalte innerer oder äußerer empirischer Wahrnehmung beschränken. Und er schließt damit alle Resultate ontologischer Transzendenz ebenso aus wie alle Resultate einer transzendentalen Reflexion, wie wir sie bei Kant finden. Personalität ist für Locke deshalb nicht eine Weise zu sein, die dann durch bestimmte Bewusstseinszustände erkennbar wird, sondern Personalität ist nichts als ein solcher Bewusstseinszustand. Es ist der Zustand einer sich ihrer selbst über den Fluss der Zeit hinweg als identisch erlebender Subjektivität. Da es für den Empirismus nur äußerlich oder innerlich erfahrbare Zustände gibt, nicht aber so etwas wie Träger solcher Zustände, denn von denen gibt es keine Erfahrung, so gibt es auch keine bewusstlosen und schlafenden Personen. David Hume ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat Personalität überhaupt geleugnet. Das war konsequent. Denn genau genommen gibt es ja gar keine zeitübergreifende Erfahrung, so meinte er. Es gibt zwar Erinnerung, aber jede Erinnerung ist ja nur ein jetziges Erlebnis, ist ja nicht ein Wiederzurückholen der Vergangenheit, sondern ist ja ein Ereignis hier und jetzt. Erinnerung ist nicht die Gegenwart der Vergangenheit, sondern die Gegenwart eines jetzigen Bildes von dem, was wir jetzt für die Vergangenheit halten. Erinnerung kann deshalb ja auch bekanntlich täuschen. Es gibt daher immer nur aktuelle, instantane Erlebnisse, aber nicht eine zeitübergreifende Identität, auf die sich das Personalpronomen Ich bezieht. In der Linie von Locke liegt zum Beispiel heute David Parfit mit seinem Buch Reasons and Persons, bekanntes englisches Buch. Die These ist, es gibt keine Kontinuität der Person über den Schlaf hinaus. Schlafende sind keine Personen. Wer aufwacht, ist nicht dieselbe Person, die zuvor einschlief, denn es gab die Person zwischendurch nicht. Jeder Schlaf beendet die Existenz einer Person. Die Aufwachende erbt von der Entschlafenen Gedächtnisinhalte aufgrund der physiologischen Identität des Lebewesens Mensch und seines Gehirns. Es ist interessant, dass Parfit auf diese Weise eine neue Begründung von Pflichten des Menschen gegen sich selbst gibt. Pflichten, die sonst nur religiös begründet werden können. Die Pflicht der Vorsorge für meine Gesundheit sind nach diesem Verständnis Pflichten gegen ein von mir unterschiedenes Wesen, also eine Art Nachkommen, nämlich ich, wenn ich 20 Jahre älter bin. Das bin aber nicht mehr ich, sondern das ist irgendein Nachfolger, gegen den ich bestimmte Verpflichtungen habe. Hier, meine Damen und Herren, wird also Personalität vom Menschsein klar getrennt. Es gibt Menschen als Lebewesen, und es gibt personale Zustände vieler, aber nicht aller Menschen. Das Sein der Person beginnt also nicht mit seiner Existenz als lebendiger menschlicher Organismus, sondern erst mit dem allmählichen Erwachen bestimmter Bewusstseinszustände. Ich möchte gegen diese Auffassung argumentieren und die These verteidigen, dass Personen nicht eine Eigenschaft, sondern das Sein des Menschen ist. Und deshalb nicht später beginnt, als die Existenz eines neuen, mit dem elterlichen Organismus nicht identischen menschlichen Lebens. Personen sind keine natürliche Art, die wir durch Beschreibung identifizieren können. Niemand kann uns im Übrigen vorschreiben, wann wir das Wort Person gebrauchen sollen und wann nicht. Es handelt sich hier überhaupt nicht primär um eine theoretische, sondern um eine praktische, eine ethische Frage. Personsein, sagt Thomas, ist ein Nomen Dignitatis. Jemanden jemand und nicht etwas nennen, ist ein Akt der Anerkennung, zu dem niemand gezwungen werden kann. Dennoch ist diese Entscheidung nicht willkürlich. Der Akt der Anerkennung von jemandem als jemandem und nicht etwas, der mit unserem Gebrauch des Wortes Person verbunden ist, hat eine immanente Logik. Eine ungerechtfertigte Einschränkung des Kreises derer, dem diese Anerkennung zuteil wird, verändert nämlich die Natur des Aktes der Anerkennung selbst, auch gegenüber denen, die als Personen anerkannt werden. Denn dann ist Anerkennung nicht mehr Anerkennung eines Vorgegebenen, sondern ist eine Entscheidung. Ich habe bestimmte Kriterien, die lege ich zugrunde. Aufgrund dieser Kriterien erkenne ich diesen an. Das heißt also, die Anerkennung antwortet nicht, ist nicht einfach eine Antwort auf eine Forderung, die von der Existenz des anderen ausgeht, sondern ist eine Zuschreibung, die von mir ausgeht. Und eine ungerechtfertigte Datierung des Beginns dieser Anerkennung am Anfang des Lebens zieht eine ungerechtfertigte Beendigung im letzten Stadium des Lebens nach sich. Eine Person ist jemand und nicht etwas. Es gibt keinen kontinuierlichen Übergang von etwas zu jemand. Es wäre nicht korrekt zu sagen, jemand ist etwas mit den und den Eigenschaften. Jemand ist überhaupt nicht etwas. Wir müssen deshalb, um zu sagen, was wir mit jemand meinen, tautologisch werden. Jemand nennen wir jemanden, der die und die Eigenschaften hat. Aber auch das ist nicht korrekt. Als jemanden betrachten wir nämlich manche Wesen, und zwar insbesondere Menschen, auch dann, wenn sie faktisch diese Eigenschaften gar nicht besitzen. Unsere Einstellung ist vielleicht am besten charakterisiert durch den Satz von Daniel Wiggins in dem Buch Sameness and Substance. Ich zitiere es erst auf Englisch, ein bisschen kompliziert, und dann übersetze ich. A person is any animal, the physical make-up of whose species constitutes the species typical members, thinking, intelligent beings with reason and reflection, and typically enables them to consider themselves the same thinking thing in different times and places. Das heißt also, eine Person ist jedes Wesen, das einer Spezies zugehört, deren typische normale Mitglieder bestimmte Eigenschaften haben. Also nicht ein Wesen, das selbst diese Eigenschaften hat, sondern das zu einer Spezies gehört, deren normale Exemplare diese Eigenschaften besitzen. Gäbe es nur menschliche Embryonen und gäbe es keine erwachsenen Menschen oder gäbe es nur Säuglinge, dann würden wir nie auf die Idee kommen, einen Personenbegriff zu entwickeln. Wir entdecken die Person an dem erwachten Menschen, aber dann ist es notwendig, jedem, der dieser Spezies zugehört, als Menschen zu betrachten. Dass das tatsächliche Vorliegen der typischen Merkmale von Personen nicht die Bedingung von Personalität ist, können wir uns leicht klar machen am Gebrauch der Personalpronomen Ich und Du. Wir müssen uns ja in diesen Fragen immer am normalen Sprachgebrauch orientieren. Jeder von uns sagt, ich wurde dann und dann geboren oder ich wurde in der und der Stadt gezeugt, obgleich das Wesen, das damals gezeugt und geboren wurde, nicht ich sagen konnte. Kann ich sagen, damals wurde ein Ich geboren. Aber ein Ich ist sowieso eine Erfindung von Philosophen. Ich ist ein Personalpronomen. Und wenn ich Ich sage, dann meine ich dieses bestimmte Lebewesen, das ich bin. Und von diesem Ich sage ich, ich wurde dann und dann geboren, ich wurde dann und dann gezeugt. Und die Kinder fragen ihre Mutter, wie war das, als ich in deinem Bauch war? Und die Mutter erzählt davon, das Kind sagt ich und die Mutter sagt du. Du warst das. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, nein, das war etwas, aus dem dann später mal du geworden bist. So reden wir nicht. So verständigen wir uns nicht. Das heißt, wir setzen immer schon voraus, die Identität dieses Lebewesens, und die ist unabhängig von dem, woran sie sich faktisch erinnert. Locke meinte, die Erinnerung konstituiert die Personalität. Und er meinte dann, das, woran wir uns nicht erinnern, das ist uns auch nicht zuzurechnen. Das heißt also, derjenige, der einen perfekten Verdrängungsmechanismus besitzt und sich an seine Verbrechen nicht erinnert, der hat sie auch nicht begangen und kann dafür auch nicht bestraft werden. Und ebenso jemand, der sich einbildet, bestimmte wunderschöne Dinge getan zu haben, dem muss man sehr dankbar sein dafür, dass er sie getan hat, obgleich gar nicht stimmt. Jemand kann Adressat von Dank und von Vorwürfen für Taten sein, die er selbst vergessen hat. Und natürlich sagt eine Mutter zu ihrem Kind, als ich mit dir schwanger war oder als ich dich geboren habe und so weiter, und nicht als ich einen Organismus in mir trug, aus dem dann später du wurdest. Alle Versuche, Personalität von der Existenz eines menschlichen, lebendigen Organismus abzulösen, sind kontraintuitiv. Sie sind unvereinbar mit dem Sprachgebrauch jedes normalen Menschen. Diese Normalität ist im Übrigen die Bedingung dafür, dass Menschen überhaupt die Eigenschaften entwickeln, an denen wir Personen als Personen erkennen. Die Mutter spricht nämlich mit dem Baby wie mit einem echten Gegenüber. Die Mutter programmiert nicht einen Computer. Es ist auch erfahrungsgemäß, können auch Babys überhaupt nicht sprechen lernen durch einen Computer. Das hat man probiert, das funktioniert überhaupt nicht. Es muss ein wirklicher Mensch sein. Und die Mutter in einer Art Regression, oder es kann ja auch abwechslungshalber der Vater sein, eine Art von Regression, stellt sich auf die Stufe des Kindes und spricht mit ihm und spricht so, als ob das Kind schon verstünde. Das Kind versteht zunächst gar nichts, aber dann lernt es zu verstehen. Das heißt, das Kind muss schon betrachtet werden als Person, damit es überhaupt personale Eigenschaften entwickeln kann und nicht betrachtet werden als eine Maschine, die man programmiert und die dann plötzlich zu einer Person wird. Wer das Personsein des Menschen von seinem Lebendigsein trennt, schneidet das Band der Interpersonalität durch, innerhalb dessen Personen überhaupt erst das werden können, was sie sind. Denn Personen gibt es nur im Plural. Das bedeutet übrigens auch, dass der Monotheismus, der einfach sagt, Gott sei eine Person, in gewisser Hinsicht ein Irrtum ist. Denn eine Person kann es gar nicht geben. Wenn wir Gott Person nennen, dann impliziert das bereits, dass er in einer Pluralität von Personen existiert. Ein weiteres Argument gegen die Knüpfung des Personenseins an das tatsächliche Vorliegen bestimmter Eigenschaften ist dies. Diese Bedingung verwandelt den Akt der Anerkennung von Personen in einen Akt der Kooptation. Sie liefert die Hinzukommenden, zur menschlichen Gesellschaft Hinzukommenden, der Willkür der bereits sich gegenseitig Anerkennenden aus. Denn diese sind es, die die Eigenschaften definieren, aufgrund deren jemand in die Personengemeinschaft kooptiert wird. Und wie sehr es sich hier um Willkür handelt, sehen wir daran, dass die Meinungen der Wissenschaftler über den Beginn von Personenrechten extrem auseinandergehen, wenn sie schon einmal angefangen haben, nicht die Zeugung selbst als diesen Anfang zu betrachten. Die einen wollen mit dem Lebensschutz im dritten Monat der Schwangerschaft beginnen, die anderen mit dem Augenblick der Geburt, wieder andere mit der sechsten Woche nach der Geburt. Und Peter Singer spricht konsequenterweise Kindern unter 2 Jahren so etwas wie ein Lebensrecht ab. Wenn wir die Zugehörigkeit zur Spezies Homo sapiens und die Abstammung von anderen Menschen dieser Spezies als einziges Kriterium aufgeben, dann wird es zu einer reinen Frage der Macht, welchem Menschen Personenrechte zukommen und welchem nicht. Es gehört aber zur Würde der Person, dass sie nicht kooptiert wird, sondern als geborenes Mitglied ihren Platz innerhalb der universalen Personengemeinschaft einnimmt. Ich bin da und niemand hat mich kooptiert. Und als solche ist es Mitglied der universalen Personengemeinschaft. Ein weiterer Punkt. Jeder Mensch gehört dieser Menschheitsgemeinschaft, dieser Personengemeinschaft dadurch an, dass er der Familie der Menschen angehört, also dadurch, dass er mit Menschen verwandt ist. Die Evolutionsbiologie, zum Beispiel repräsentiert durch Ernst Mayr, hat sich längst davon verabschiedet, die Spezies als Klasse zu definieren, der die Exemplare aufgrund von Ähnlichkeit angehören, wie es bei der Klassifizierung unbelebter Dinge der Fall ist. An die Stelle des Begriffs der Klasse tritt der Begriff der Population. Einer Population aber gehört ein Tier an durch genealogische Beziehung, also durch gemeinsame Abstammung und durch sexuelle Interaktion. Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Menschen aber sind nie etwas rein Biologisches. Es sind immer zugleich personale Beziehungen, die deshalb auch lebenslang dauern, im Unterschied zu Tieren. Vater und Mutter, Tochter und Sohn, Bruder und Schwester, Großmutter und Großvater, Enkel und Enkelin, Cousin und Cousine, Onkel und Tante, Schwager und Schwägerin sind lauter bestimmte Plätze in einer interpersonalen Gemeinschaft. Und jeder, der einen solchen Platz einnimmt in dieser Struktur, besitzt diesen Platz vom Beginn seiner biologischen Existenz und behält ihn für die Zeit seines Lebens, ja darüber hinaus. Ganz im Unterschied zu fast allen Tieren, ein Embryo ist Kind seiner Eltern vom ersten Augenblick seiner Existenz an. Als Mitglied einer menschlichen Familie aber ist er Mitglied einer Personengemeinschaft. Als Mitglied einer Personengemeinschaft aber ist er Person, ganz unabhängig von irgendwelchen Eigenschaften. Dieses Kind, das noch nicht geboren ist, jemand, ein anderes Kind kann sagen, das ist mein Bruder. Und wenn das Kind schwerst dement ist, und dann sagt jemand, ja, mein Bruder ist schwer dement und ist in der und der Anstalt. Aber es ist immer der Bruder. Und Bruder ist immer eine personale Beziehung. Und wenn Personsein überhaupt nur innerhalb einer Struktur von Personengemeinschaft besteht, dann bedeutet das, in einem Verwandtschaftsverhältnis zu anderen Menschen stehen, heißt eo ipso Personsein. Von Peter Singer wird berichtet, dass er sich auf schöne Weise um seine Mutter kümmert, die an Alzheimer erkrankt ist. In einem Interview gefragt, wie dieses Verhalten passe zu seiner Überzeugung, dass diese Krankheit die Personalität auslösche, habe er erwidert, es sei eben doch seine Mutter. Ja, das ist es. Die Mutter bleibt die Mutter und der Sohn bleibt der Sohn. Diese Beziehung aber ist eine personale, ganz unabhängig davon, ob sie subjektiv von beiden Personen realisiert wird. Und deshalb bleibt die Mutter Person, solange sie lebt, ebenso wie der Sohn Sohn ist, seit er lebt. Wenn die biologische Verwandtschaft nicht zugleich etwas Personales wäre, wie wäre es dann zu erklären, dass uneheliche und adoptierte Kinder spätestens in der Pubertät fast immer den Wunsch entwickeln, ihren leiblichen Vater oder ihre leiblichen Eltern kennenzulernen? Sie betrachten die Beziehung zu einem Verwandten, den sie gar nicht kennen, als Teil ihrer personalen Identität. Übrigens gilt Analoges für die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Auch sie ist nie etwas rein Biologisches. Wo sie darauf reduziert wird, handelt es sich um eine Depravation. Und das Intelligente bei der Perversität des Marquis de Sade liegt darin, dass sie gerade als Depravation und Erniedrigung gewollt wird. Ebenso gilt aber hier das Umgekehrte. Das Personale bei Menschen hat immer auch eine biologische Seite. Nicht umsonst wird das ewige Leben als Cena Vitae Aeternae bezeichnet, als Abendmahl des ewigen Lebens, als Gemeinschaft des Essens und Trinkens. Und die Jungfräulichkeit der Mutter Jesu ist nach dem Glauben der Kirche nicht etwas rein Spirituelles, dass man sagen kann, naja, das ist ja nichts Biologisches gemeint, so als gäbe es für Personen etwas rein Spirituelles, sondern das Spirituelle findet nach christlichem Glauben seinen Ausdruck in dem biologischen Faktum, dass Jesus ohne Zutun eines Mannes gezeugt wurde. Die Frage nach dem zeitlichen Beginn menschlicher Personalität fragt eigentlich nach etwas Unbeantwortbarem. Denn Personalität ist etwas Überzeitliches. Durch sie nimmt der Mensch teil am Mundus Intelligibilis, an der geistigen Welt. Das wird uns am deutlichsten, wenn wir Mathematik treiben. Der Mathematiker nimmt teil an einer Welt der Zahlen, die nichts zu tun hat mit unserer physikalischen Wirklichkeit, die eine reine Welt der Ideen ist, mit strengsten Gesetzen und an denen ein geistiges Wesen Anteil nimmt. Diese Welt ist überhaupt nicht zeitlich. Sie geht vor unserer Erde und nachher. Personalität ist etwas Überzeitliches. Sie bedeutet, dass der Mensch ein wahrheitsfähiges Wesen ist. Wahrheit aber ist überzeitlich. Dass wir hier heute in Osnabrück beisammen sind, war immer wahr und wird in alle Ewigkeit wahr bleiben. Es wird nicht der Zeitpunkt kommen nach ein paar Millionen Jahren, wo man sagen muss, nein, nein, jetzt ist das nicht mehr wahr. Dann wird es nicht mehr wahr sein, dass wir hier waren. Wenn es dann nicht mehr wahr sein wird, dann sind wir auch gar nicht hier. Weil Personalität Teilhabe an der Überzeitlichkeit ist, ist jeder Versuch vergeblich, für sie einen zeitlichen Augenblick des Beginns anzugeben. Ebenso wie wir den Augenblick des Todes nicht feststellen, sondern nur rückblickend sagen können, jetzt ist dieser Mensch nicht mehr am Leben. So auch können wir immer nur, sobald wir es mit einem menschlichen Wesen zu tun haben, sagen, dies ist eine Person. Genauso hat es übrigens Immanuel Kant gesehen, wenn er schreibt, ich zitiere, ein Satz, den die meisten Kantianer, die sich immer auf Kant berufen, offenbar gar nicht kennen. Da das Erzeugte eine Person ist und es unmöglich ist, sich von der Erzeugung eines mit Freiheit begabten Wesens durch eine physische Operation einen Begriff zu machen, so ist es eine in praktischer Hinsicht ganz richtige und auch notwendige Idee, den Akt der Zeugung als einen solchen anzusehen, wodurch wir eine Person in die Welt gesetzt haben. In der Metaphysik der Sitten, A 114, für die, die das nachlesen wollen. Die Gleichsetzung der Personwerdung mit der Zeugung ist, so könnte man sagen, die Konsequenz der Unmöglichkeit, überhaupt einen Beginn der Person in der Zeit zu finden. Jeder, der einen späteren Zeitpunkt vorschlägt, beansprucht im Grunde mehr zu wissen, als er wissen kann. Das gilt auch für den heiligen Thomas von Aquin, der nur für Jesus Christus diese Gleichsetzung annahm und meinte, für jeden anderen Menschen würde das nicht gelten. Für alle anderen Männer sollte gelten, dass die geistige, also personale Seele, erst am 40. Tag nach der Zeugung unmittelbar von Gott erschaffen werde und die bis dahin vorhandene animalische Seele verdränge. Bei Frauen ist es ein bisschen anders. Ich weiß aber nicht, ob etwas kürzer oder länger, das habe ich vergessen. Länger. Ah ja. Ja, das heißt, die Frauen sind höher stehend. Hinter dieser Annahme von der direkten Erschaffung der menschlichen Seele durch Gott, ohne dass das was mit der Zeugung zu tun hat, steht ein Gedanke des Aristoteles, das Tyraten, nämlich die Lehre, dass der Geist nicht ein Teil der Seele und mit dieser gezeugt wird, sondern von außen in den Menschen eintrete. Diese Lehre beruhte auf der Einsicht, dass der Geist nicht durch eine biologische Funktion definierbar ist, sondern als Teilhabe an der überzeitlichen Wirklichkeit verstanden werden muss. Thomas lehrte nun zwar im Gegensatz zu Aristoteles, dass der Geist Teil der Seele sei, aber doch nur so, dass nun die Seele sich durch ihre Geistigkeit definiert. Und eben deshalb kann sie nicht, so meinte er, auf dem Weg der Zeugung entstehen, sondern nur durch einen unmittelbaren Schöpfungsakt ohne Zweitursächlichkeit der Eltern. Diese Lehre ist meiner Ansicht nach innerhalb der Theologie, die auch noch im Katechismus, glaube ich, steht, nicht mehr zu halten. Sie hängt nämlich an der Lehre von der Sukzessivbeseelung. Gott erschafft am 40. Tage die geistige Seele und damit haben die Eltern nichts mehr zu tun. Wenn aber im Augenblick der Zeugung die geistige Seele erschaffen wird und die Eltern hätten damit nichts zu tun, dann würde das bedeuten, dass die Zeugung keine Zeugung ist, denn die Zeugung zeugt ein Lebewesen und Lebewesen, jedes Lebewesen hat eine Seele. Und das würde also bedeuten, sie würden etwas ohne Seele zeugen und Gott würde dann eine Seele dazugeben. Diese ganze Vorstellung ist meiner Ansicht nach nicht mehr haltbar, weil sie, wie gesagt, hängt an der Sukzessivbeseelungsidee. Und so müssen wir es wohl verstehen, wenn Papst Johannes Paul II. In der Enzyklika Evangelium Vitae davon spricht, dass die Schöpfung der menschlichen Seele durch Gott, ich zitiere, dem Akt der menschlichen Zeugung sozusagen eingeschrieben ist. Das ist kein obiter Diktum, sondern es enthält eine Aufforderung an die theologische Anthropologie, den Zusammenhang von Zeugung und dem Tyraten der Erschaffung der geistigen Seele neu zu durchdenken. Bisher hat eigentlich noch niemand auf diesen Satz in der Enzyklika reagiert. Zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich nur kurz auf die Frage nach dem Beginn menschlichen Lebens eingehen, den wir mit dem Beginn menschlicher Personalität gleichsetzen. Diese Frage, also wann beginnt der Mensch, wann beginnt jetzt nicht die Person, sondern das menschliche Leben, die Frage kann nicht ohne Beteiligung der biologischen Wissenschaft beantwortet werden. Nur drei Bemerkungen seien hier dem Philosophen gestattet. Erstens, es geht nicht an, von menschlichem Leben zu sprechen und darunter etwas anderes zu verstehen als das Leben von Menschen. Vivere viventibus est esse, Leben ist das Sein der Lebendigen, sagt Aristoteles und Thomas von Aquin. Es gibt kein anonymes menschliches Leben. Wo embryonales Leben beginnt, da handelt es sich entweder noch um das Leben der Mutter oder um das Leben eines neuen Menschen. Es besteht aber Konsens in der Wissenschaft, dass das Leben einer neuen DNA-Struktur nicht das Leben der Mutter ist. Also ist es die Existenz eines von der Mutter unterschiedenen neuen Menschen. Zweitens, es geht nicht an, das Leben und damit die Personalität dieses neuen Menschen erst beginnen zu lassen, wenn ein gewisser Grad der Unabhängigkeit vom Leben der Mutter erreicht ist, also zum Beispiel erst mit der Nidation, weil, wie man sagt, erst von da an eine eigenständige Entwicklung möglich ist. Das Letztere stimmt zwar, aber was sich da eigenständig entwickelt, existiert bereits, ehe es seinen angemessenen Platz im Mutterleib gefunden hat. Und im Übrigen entwickelt es sich natürlich auch dann nicht eigenständig, sondern bedarf ständig der Transferleistungen des mütterlichen Organismus. Aber dieser bedarf es auch noch nach der Geburt, wenn Eigenständigkeit bedeutet, unabhängig von der Hilfe anderer, dann erreicht das Kind diese Eigenständigkeit erst viele Jahre nach der Geburt. Ja, vollständige Unabhängigkeit erlangen wir überhaupt nie. Die menschliche Existenz ist immer von einem gewissen Grad der Solidarität abhängig. Was von Kain verlangt wird, ist nicht bloß, dass er seinen Bruder nicht umbringt, sondern dass er weiß, wo er ist. Wo ist dein Bruder? Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Das ist die Antwort des Mörders. Drittens, wie aber steht es mit den eineiigen Zwillingen? Ich sagte, menschliches Leben ist immer das Leben eines bestimmten Menschen. Aber müssen wir nicht sagen, solange noch nicht entschieden ist, ob es sich um einen, zwei oder drei Menschen handelt, kann es sich bei dem embryonalen Leben noch nicht um personales Leben handeln? Mir scheint diese Antwort nicht notwendig zu sein. Erstens werden eineiige Zwillinge später, wenn sie zum Vernunftgebrauch gelangt sind, genauso wie andere Menschen davon sprechen, ich wurde dann und dann gezeugt, zusammen mit meinem Zwillingsbruder. Sie werden das beginnende menschliche Leben, das das ihre war, auch als das ihre bezeichnen. Und wenn sie in diesem Zusammenhang statt ich zu sagen, wir sagen, so ist das Personalpronomen wir nicht weniger personal als ich. Wir, das bedeutet immer eine Mehrzahl von Personen. und nicht ein anonymes, subjektloses Leben. Ich will aber das jetzt abbrechen. Ich wollte das noch etwas vertiefen, aber die Zeit eilt mir davon. Und ich möchte doch zum Schluss noch einige Bemerkungen machen, die das bisher Gesagte auf die gegenwärtige Debatte um den Umgang mit embryonalen Stammzellen beziehen. Ich möchte jetzt etwas mehr Praktisches sagen. Eigentlich könnte das in einem Satz geschehen. Aber die gegenwärtige Debatte zeichnet sich dadurch aus, dass der Punkt, auf den es hier ankommt, verschleiert wird durch einen gewaltigen Aufwand an Expertisen. Ich selber war als sogenannter Experte von Bundestagsausschuss, ich weiß gar nicht, wieso ich ein Experte bin, auf diesem Gebiet gibt es überhaupt keine Experten. Ja, ich sage, eine Unmasse von Aufwand wird getrieben an Expertisen, Anhörungen, unablässige Beschwörung höchster Werte und deren Rangordnung. Ich möchte deshalb in aller Kürze dazu beitragen, diesen Schrott so weit beiseite zu räumen, dass der Punkt, um den allein es gehen kann, überhaupt wieder sichtbar wird. Drei Begriffe möchte ich hier nur nennen, die in diesem Zusammenhang zur Verunklärung beitragen. Die Begriffe Wertekonflikt, Gewissen und Ethik des Heilens. Zunächst zum sogenannten Wertekonflikt. Es gibt Wertekonflikte. Ein solcher ist in der Politik etwas ziemlich Alltägliches. Er tritt fast immer auf, wo es um die Allokation knapper Ressourcen geht, also um die Verteilung der Haushaltsmittel. Was ist uns wichtiger? Verteilungsgerechtigkeit oder Schaffung von Arbeitsplätzen? Lebensmittel, die für weniger Begüterte erschwinglich sind, oder angemessene Einkünfte derer, die diese Lebensmittel produzieren, also der Bauern? Was nun die Embryonenfrage betrifft, so gibt es einmal diejenigen, die Embryonen, den Personenstatus und das Menschsein aberkennen, wie Peter Singer, Norbert Hörster oder Nida Rümelin. Für sie existiert kein Wertekonflikt, sondern eine klare Rangordnung. Wo es um Forschungsinteressen oder um Heilungsinteressen geht, da fällt das Leben von Embryonen nicht ins Gewicht. Vom Wertekonflikt sprechen diejenigen, für die Menschen im embryonalen Stadium bereits einen Wert besitzen, der aber abzuwägen ist gegen andere Werte, wie den der Gesundheit oder gegen andere Grundrechte, wie das der Forschungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Und da sagt man, da müssen wir also abwägen, das ist ein Wertekonflikt. Aber hier liegt nun ein fundamentaler Irrtum. Personen haben nämlich keinen Wert, sondern, wie Kant sagt, eine Würde. Übrigens, wenn man also immer von Werten redet, Wert des Lebens, Leben als höchster Wert, das sagen sie beide. Das sagen die einen, weil sie sagen, ja, wir wollen ja menschliche Leben retten, wir wollen viele Menschen gesund machen, die schwer krank sind, und wir wollen die Embryonen dazu benutzen. Aber für uns ist das Leben der höchste Wert. Und dann kommen die Embryonenschützer und sagen, nein, nein, aber das Leben ist der höchste Wert, deshalb schützen sie Embryonen. Mit dem Wertbegriff ist hier eigentlich gar nichts anzufangen. Aber der Begriff der Würde bedeutet etwas anderes. Personen haben eine Würde. Werte sind nämlich immer relational bezogen auf Lebewesen. So zum Beispiel der Wert der Gesundheit. Lebewesen wiederum können einen Wert haben für andere Lebewesen, so auch Menschen. Sie können wertvoll sein für andere Menschen, ja sogar für Tiere, und zwar als deren Hüter und Pfleger oder als deren Beute und Nahrung. Was Personen auszeichnet, ist, dass sie im Zusammenhang der Personengemeinschaft niemals nur für sich oder für andere wertvoll sind, sondern dass sie einen Anspruch darauf haben, immer als Subjekte behandelt zu werden, für die etwas wertlos oder wertvoll ist. Sie sind nicht Werte, sondern Subjekte von Wertungen. Darum sind die Argumente, die uns zeigen sollen, dass die Forschung auf embryonale Stammzellen noch nicht verzichten kann, belanglos. Wir brauchen sie noch, sagen die Forscher. Ja, brauchen kann ich nur etwas, dessen Gebrauch mir zusteht. Sonst ist das Argument mit brauchen völlig überflüssig. Und auch die Frage nach den bisherigen therapeutischen Erfolgen mit embryonalen Stammzellen, die gleich null sind, ist höchstens von rhetorischer Bedeutung. Die Erfolge gibt es nicht. Aber auch wenn es sie gäbe, täte das nichts zur Sache. Ähnlich verhält es sich mit dem angeblichen Konflikt von Grundrechten. Von einem solchen Grundrecht sprach seinerzeit der berühmte Sprayer von Zürich, der auf Wände gesprayt hatte, die ihm nicht gehören, und der sich vor Gericht auf die Kunstfreiheit berief, die dem Recht auf Eigentum doch nicht untergeordnet sei. Nein, das Gericht sagt, sie kollidiert gar nicht mit diesem, weil sie sich von vornherein gar nicht bezieht auf die Benutzung fremden Eigentums. Da gibt es gar nichts abzuwägen. Eigentumsrecht wichtiger oder Kunstfreiheit wichtiger. Und das Gleiche gilt für die Wissenschaft. Was Galilei gemacht hat, war sicher wichtiger und wertvoller und bedeutender als das Eigentumsrecht irgendeines Hausbesitzers zu seiner Zeit. Und trotzdem hätte Galilei nicht das Recht gehabt, in ein fremdes Haus einzudringen, sich des dortigen Fernrohrs zu bemächtigen, um seine Forschungen zu machen. Die Forschungsfreiheit erstreckt sich nicht auf die Benutzung dessen, was dem Forscher und der Forschung gar nicht gehört. So hat auch das Eigentumsrecht übrigens immanente Schranken. Es bezieht sich, zumindest nach katholischer Naturrechtsauffassung, nicht auf etwas, das ein anderer zum nackten Überleben braucht. Das Eigentumsrecht ist kein absolutes Recht. Auch hier gibt es gar keinen Konflikt von Rechten, sondern das, was sich der Notleidende durch Mundraub aneignet, gehört dem Besitzer gar nicht. Er nimmt sich, was ihm gehört, im Augenblick der Not. Das ist die Lehre der Kirchenväter gewesen. Für unseren, das berühmte Frinksen in Köln, ich werde Kardinal Frinks, den Leuten gesagt hat, sie dürfen sich die Kohlen nehmen, die Franzosen abtransportieren, das ist kein Diebstahl. Es ist kein erlaubter Diebstahl, sondern es ist kein Diebstahl. Von einem Wertekonflikt kann nicht die Rede sein, wenn es sich um die Frage handelt, ob Menschen in welchem Stadium auch immer mit tödlichem Ausgang instrumentalisiert werden im Interesse einer unbestimmten Menge anderer Menschen. Daran ändert sich auch nichts, wenn diese Instrumentalisierung eine höhere Weihe gewinnt durch den Begriff einer Ethik des Heilens. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Ethik ist immer Ethik des Heilens, aber sie hat einen Komplementär, vielleicht einen gewissen Gegenbegriff als Ethik der Vorbeugung. Bei Platon zum Beispiel spielt die Vorbeugung eine größere Rolle als die Heilung, oder auch in der traditionellen chinesischen Medizin wird der Arzt, der Hausarzt bezahlt, solange man nicht krank ist. In dem Augenblick, wo man krank wird, setzt die Zahlung aus, solange bis man wieder gesund ist. Das ist offensichtlich eine Ethik der Vorbeugung. Da kann man sagen, Begriff Ethik des Heilens ist ja präzisierbar. Aber was soll das sonst heißen? Dieser Begriff dient der Irreführung. Hier sollen ja nicht kranke Embryonen in ihrem eigenen Interesse geheilt werden, sondern sie sollen getötet werden, um andere zu heilen. Ich bitte mich, meine Damen und Herren, nicht misszuverstehen. Es werden einem gelegentlich auch die Worte im Mund rumgedreht. Ich sage jetzt etwas, das müssen Sie genauso nehmen, wie ich es sage. Ich will nicht die Tötung von Embryonen auf eine Stufe stellen mit dem, was KZ-Ärzte taten. Aber auf eine Ethik des Heilens beriefen sich auch die KZ-Ärzte bei ihren Unterkühlungsversuchen mit Häftlingen. Diese Versuche sollten nämlich dazu dienen, das Erfrierungen von Frontsoldaten zu therapieren. Das Ziel war Heilung. Ja, aber was heißt hier Ethik des Heilens? Es wurden andere Menschen umgebracht. Und schließlich das Gewissen. Bei wichtigen ethischen Entscheidungen gilt es oft als ein letztes Rechtfertigungsargument, dass jemand eine Gewissensentscheidung getroffen habe. Tatsächlich leistet dieses Argument aber nicht, was es soll. Die großen Lehrer der philosophischen und theologischen Tradition kennen den Begriff einer Gewissensentscheidung überhaupt nicht. Sie sprechen von Gewissensurteilen. Meistens aber von Urteilen der praktischen Vernunft, dass es gleichbedeutend ist. Das Gewissen sagt uns nämlich nicht, was gut und böse ist, sondern das Gewissen ist die innere Stimme, die uns mahnt, das, was wir als das Gute erkannt haben, auch zu tun. Das Urteil aber kann wie andere Urteile auch wahr oder falsch sein. Die obersten Grundsätze des Guten und des Bösen sind der Vernunft intuitiv bekannt. Um im konkreten Handeln zu wissen, was zu tun ist, dazu bedarf es des Nachdenkens, des Gesprächs mit anderen und der prima facie Autorität der Tradition. Zwar muss jeder Mensch am Ende dem Urteil seines Gewissens folgen, aber zunächst hat er die Pflicht, das Gewissen zu informieren. Und auch dann ist er, wenn er dem Gewissen folgt, allenfalls subjektiv entschuldigt, aber nicht objektiv gerechtfertigt. Der heilige Thomas sagt, wer seinem irrenden Gewissen folgt, tut Unrecht, und wer seinem irrenden Gewissen nicht folgt, tut auch Unrecht. Der Fehler liegt in dem Irrtum, der beseitigt werden müsste. Ich hörte mal einen Pfarrer auf dem Lande in den Fürbitten beten, dass unsere Abgeordneten immer ihrem Gewissen folgen. Es war übrigens in Österreich. Und ich sagte dem Pfarrer, ich ging in die Sakristei, sagte, ich konnte das nicht mitbeten. Das ist eine Sache, Sie können für den Mann beten, dass für sein Verhältnis zu Gott. Aber wenn ich für die Regierenden bete, dann erbitte ich ihnen Weisheit und richtige Einsicht. Und wenn sie ihrem Gewissen folgen und das Gewissen sagt ihnen etwas ganz Schlimmes, dann bitte ich Gott, dass sie nicht ihrem Gewissen folgen, sondern dass sie entweder einen Schlaganfall kriegen vorher oder dass sie korrupt sind und dass man sie vielleicht bestechen kann, um das Richtige zu tun. Das Gewissen des Abgeordneten ist nicht mein Problem, sondern gut regiert zu werden ist mein Problem. Auch die Selbstmordattentäter oder die Mörder der RAF waren vermutlich Gewissenstäter, was nichts daran ändert, dass sie Verbrecher sind. Was aber, und hiermit komme ich zum Schluss, die Frage betrifft, wer Träger von Menschenrechten ist, so hat der Begriff des Gewissens hier gar nichts verloren. Wenn jemand Träger solcher Rechte, also Person ist, dann heißt das, dass sein Leben und seine Freiheit nicht abhängig gemacht werden dürfen vom Gewissensurteil anderer Menschen. Ob mich jemand umbringt, um mich zu berauben oder um der Menschheit einen Dienst zu erweisen, das macht für mich keinen Unterschied. Wo die Personenwürde beginnt, da endet das Recht des Willens anderer Menschen, auch wenn dieser Wille sich auf ein Gewissensurteil beruft. Wer für die Sklavenbefreiung eintrat, der stellte seine Forderung nicht unter den Vorbehalt, dass auch die Eigentümer der Sklaven dem Personenstatus der Sklaven von ihrem Gewissen her zustimmen. Nein, wer überzeugt ist, dass es so etwas wie Menschenrechte gibt, der wird diese Rechte auch gegen den Willen derer durchzusetzen suchen, die sich durch die Respektierung dieser Rechte beeinträchtigt fühlen. Danke.